Ja, wir starten mit der Folie. Die Sommerserie, das Vaterunser. Ich werde mich ein wenig bewegen, denn Thomas hat das schon bemerkt, wenn man hier oben steht, fängt man an zu schwitzen. Der Fahrtwind kühlt. Das Vaterunser, das ist uns allen sehr vertraut. Ihr seht es auf der Leinwand. Wir fliegen da mal gerade drüber mit unseren Augen. Ja. Ich glaube, das ist einer der Texte, die tatsächlich in unserer Gemeinde zum Allgemeingut gehören. Ich will mal behaupten, die meisten kennen das Gebet auswendig. Vor einiger Zeit sprach mich eine Gottesdienstbesucherin an, kam aus einer anderen freien evangelischen Gemeinde. Nach dem Gottesdienst sagte sie zu mir, wir sind ja auch so eine Gemeinde, der das Vater unser immer gebetet wird. War das positiv oder negativ gemeint? Was meint ihr? Negativ. Positiv? Positiv. Das freut mich, dass das hier so gemischt ist. Positiv und negativ. Warum negativ? Siegert, ich habe dich gehört. Deswegen frage ich zurück. Ja, das werde ich jetzt nochmal sagen. Das Echo, dass das Vaterunser nicht so positiv erlebt wird, hängt damit zusammen, dass es ein fest vorformuliertes Gebet ist und dass es eben kein freies Gebet ist. Und ich ergänze mal, es gehört durchaus zu unserer Tradition und auch zu unserer Art zu glauben, zu unserer Frömmigkeit, dass wir in unserer FEG-Geschichte das freie Gebet bevorzugen. Wenn ihr Jahrzehnte zurückdenkt, da war das in den Gemeinden, glaube ich, durchaus verbreitet, dass man das Vaterunser nicht so regelmäßig sprach. Ne? Nicken. Aber es gibt eben auch die andere Wertschätzung, dass das ein ganz wichtiges Gebet ist. Was spricht dafür, dass wir das vielleicht doch häufiger auch gemeinsam im Gottesdienst miteinander sprechen? Weil es von Jesus ist, ja. Und? Da war noch eine... Also, ich fasse mal zusammen. Es ist ein Gebet, was auf jeden Fall auf Jesus selbst zurückgeht. Oh, das ist schon ein wichtiges Argument. Also wenn ich beten lernen will, als Christ, dann eigentlich vom Chef selbst. Also von dem, der wirklich Ahnung hat. Und deswegen gucke ich mir das Gebet an. Das andere ist, wenn wir dieses Gebet gemeinsam im Gottesdienst sprechen, verbindet uns das über alle Konfessionsgrenzen hinweg. Denn das Vaterunser, was wir vor uns sehen, das ist der Text auf Deutsch seit 1968 und das wird von allen Christen, egal welcher Kirche, in deutscher Sprache so gebetet. Und eine weitere Anmerkung, wenn uns die Worte fehlen, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann haben wir mit diesem Gebet eine wichtige Inspirationsquelle. Ich glaube, dass wir alle unsere unterschiedlichen Zugänge zu diesem Gebet haben. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir in den nächsten Sonntagen in die einzelnen Gebetszeilen eintauchen. Denn ich bin davon überzeugt, dass dieses Gebet, dieses Jesusgebet, unser Gebetsleben inspirieren kann. Und deswegen die erste Frage, wo finden wir denn in diesem Text den Rückgriff auf Jesus? Denn so wie wir das beten, ist das eigentlich ein biblisches Gebet? Finden wir das irgendwo in der Bibel? Ja? Ja. Ja, wo denn da vielleicht? Matthäus-Evangelium, genau. Und noch? Im Lukas-Evangelium auch. Und da schauen wir uns das mal an. So sieht man das, so ein bisschen an den Rand gequetscht. Ja, aber das sind so die beiden Versionen, die wir im Neuen Testament haben. Und wenn wir uns jetzt erinnern, das Vaterunser, Gebet, was wir miteinander im Gottesdienst sprechen, dann fällt auf, ja, vieles ist sehr gleich, aber es gibt auch Unterschiede. Starten wir mal mit den Unterschieden, die auffallen. Im Lukas-Evangelium ist die Anrede ganz kurz: Vater. Bei Matthäus finden wir die Anrede: unser Vater im Himmel. Sollte jetzt jemand eine Bibel dabei haben oder ein Smartphone, wo auch ein Bibeltext drin ist, dann könnte man rauskriegen, bei Matthäus steht vielleicht doch auch was anderes. Da könnte auch übersetzt werden: Vater unser in den Himmeln. Ja, da werden wir nachher noch genauer drauf eingehen. Das ist eine sehr wortwörtliche Übersetzung, aber das ist auch eine sehr kümmelige Übersetzung. Denn das ist überhaupt kein richtiges Deutsch, auch wenn wir uns vielleicht an diese Übersetzung gewöhnt haben. Die zweite Zeile, dein Name werde geheiligt, ist auch in beiden gleich. Was das bedeutet, werden wir uns nächsten Sonntag anschauen. Dein Reich oder dein Königtum komme, und dann fällt auf, bei Lukas fehlt die Zeile, dein Wille geschehe. Ach ja. Ja, kann man das einfach so weglassen? Das könnte ja bedeuten, dass ich das Vaterunser-Gebet so beten kann, wie es mir gefällt. Das ist eine gute Fährte. Dann kommt die Brotbitte und da fällt auf, ja, ein kleiner Unterschied, gib uns das notwendige Brot, so habe ich es mal übersetzt, gib uns das heute oder täglich. Die scheinen also andere Techniken des Einkaufs zu haben. Also wir gehen anders einkaufen, vielleicht müssten wir das nochmal ganz anders beten. Und dann, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern erlassen haben. Das ist Matthäus. Bei Lukas finden wir die Formulierung, und vergib uns unsere Sünden. Das ist eine große Veränderung. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Oh, das klingt auch anders. Das klingt nach Freiraum zum Formulieren und auch zum Nachdenken. Ja, und dann kommt der Abschluss und führe uns nicht hinein in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das fehlt wieder bei Lukas. Und was bei beiden fehlt, ist der uns gewohnte Schluss, der Lobpreis. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist auch ein schöner Lobpreis. Aber den Lobpreis, den wir beim Vater Unser eigentlich immer sprechen, der steht in den ursprünglichen Texten gar nicht da. Trotzdem atmet der natürlich biblische Luft, sodass wir das mit Recht bei unserem Unser Vater Gebet auch dann sprechen. Allein die Unterschiede, die uns beim Lesen der biblischen Texte auffallen, machen für mich einiges deutlich. Es gibt nicht die ursprüngliche Version des Unser-Vater-Gebetes, sondern wir haben unterschiedliche Versionen. Und das betont tatsächlich unseren Freiraum. Wir dürfen uns in dieses Gebet hineinbeten. Und wenn wir das dann so aus der Erinnerung mitsprechen, nachsprechen, dann dürfen wir in Gedanken auf einmal unsere eigenen Worte machen, so wie sie uns kommen, und weiter beten. Wenn wir allein sind, so geht mir das. Wenn wir aber als Gemeinde zusammen sind und das Gebet als Chor sprechen, gemeinschaftlich, dann macht es durchaus Sinn, dass man sich auf einzelne Formulierungen wirklich einigt. Wobei auch da die Möglichkeit besteht, alle sagen diese Redewendung und man nimmt sich doch die Freiheit, vielleicht eine kleine andere Formulierung an der Stelle leise mitzubeten. All das macht deutlich, dass es nicht um ein auswendig gelerntes, fehlerfreies Nachplappern geht, sondern dass Jesus uns ein Gebet gibt, was schon vielfältig ist und was uns inspirieren will zu einem lebendigen Gebetsleben. Und bevor wir jetzt uns mit der ersten Zeile beschäftigen, singen wir noch mal ein Lied. Wenden wir uns der ersten Zeile zu. Der Schülerkreis von Jesus wendet sich an Jesus und sagt ihm: Du, lehre uns beten. Und was sie dann als Lehre empfangen, das sind keine neuen Gebetsworte. Denn das, was Jesus seinem Jüngerkreis vermittelt, das sind alles Gebetsanliegen, Bitten, die es auch sonst in jüdischen Gebeten gibt. Und der Schülerkreis von Jesus will auch kein neues Gebet lernen, sondern sie wollen von Jesus lernen, wie er betet. So wie Jesus betet, so wollen sie auch beten. Und Jesus führt sie hinein in eine Beziehung. Das geht es. Jesus öffnet seine eigene Beziehung, die er zum Gott Israels hat, für seinen Schülerkreis. Und die Beziehung, die Jesus zu Gott hat, die drückt er mit der Anrede aus. Das ist die erste Zeile. Und da schauen wir uns jetzt an, wie das in den beiden Evangelien genannt wird. Und da ist uns dieser Unterschied schon aufgefallen. Was uns überhaupt nicht mehr auffällt, ist, dass Jesus überhaupt von Gott als Vater spricht. Daran haben wir uns absolut gewöhnt. Wir haben das Gefühl, es gibt nichts Selbstverständlicheres, als von Gott mit dem Wort Vater zu sprechen. Das stimmt aber gar nicht so. Wenn wir uns die hebräische Bibel anschauen, das Alte Testament, und da einfach mal so ein bisschen nach der Wortstatistik gucken, wie Gott angesprochen wird, dann fällt auf, dass die Anrede Gottes als Vater gar nicht so häufig ist. In den ersten 5 Büchern Mose in der Tora finden wir höchstens eine Stelle. Ansonsten wird Gott immer anders angesprochen. Warum? Der Vater, das ist der Hausherr. Auch Könige verstanden sich als Vater, als Landesvater, als Landesherren. Und schnell wurde deutlich, so ein König, ein Landesvater, der konnte auch despotische Züge kriegen. Der ägyptische Pharao, das war so ein Vater. Und der Gott Israels, der war das genaue Gegenteil. Der befreit aus der Sklaverei. Und er stellt sich dem Mose vor und sagt: Ich bin für dich und euch da. Und das ist absolut neu. Das klingt nicht nach einem Vater, denn ein Vater war nicht für die anderen da, sondern alle mussten für den Vater da sein. Alle. Das ist das Erste, was uns auffallen darf. Und das sehen wir in der nächsten Zeile. Wir wenden uns an den Befreier Gott. Und Gott hat diese Vatervorstellung weiter durch die Propheten, die er gesandt hat, gereinigt. Im Hosea-Buch heißt es, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich sie wie ein Vater seinen Sohn. Das ist neu. Das Bild vom Vatergott wird in Israel von Gott selbst neu gemalt. Der Vatergott, der liebt und der ist für die anderen da, der befreit. Was für ein außergewöhnlicher Vater. Ja, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen und im Herzen abspeichern. Israel ist der Vatergott, ein liebender Gott, der sich seinem Volk zuwendet, es hört und sieht und befreit. Und die Propheten Jesaja, Jeremia und auch Maleachi, die werden weiter davon reden im Auftrag Gottes. Und das ist absolut ungewöhnlich. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier. Und in einer nächsten Zeile, die wir sehen, wird uns das mitgeteilt, was der Prophet Jesaja auch in dieses Bild vom Vater hineinmalt. Er spricht von Gott, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Deswegen gehört zum biblischen Vater Gott auch eine mütterliche Seite. Wir merken, ja, diese Rede vom Vater, die muss auch in unseren Herzen immer wieder neu gemalt werden, damit wir nicht bei den Vorstellungen, die wir in unserer Kultur vom Vater haben, auch in unserer Biografie gemacht haben, das so einfach auf Gott übertragen. Ja, die Vatervorstellung von Gott muss immer wieder von männlichen und despotischen Verzerrungen gereinigt werden. Deswegen sagt der Prophet Hosea, im Namen Gottes, Gott bin ich und kein Mann. Und daher ist der Vater, zu dem Jesus betet, kein männlicher Gott, sondern der Abba, der väterliche, befreiende, der mütterlich tröstende Gott. Und jetzt können wir das wertschätzen. Was für ein kostbares Geschenk es ist, dass Jesus seine Anrede, ich spreche zu meinem Vater, dass er sie für uns öffnet. Er lässt alle anderen Worte der jüdischen Gebetstradition beiseite und konzentriert sich auf das, was er bei den Propheten gefunden hat und was seine eigene Erfahrung ist. Er spricht ihn Vater mit Abba an. Das ist das aramäische Wort. Und deswegen wird uns dieses aramäische Wort auch im Neuen Testament dreimal überliefert, weil das tatsächlich das Wort Jesu ist, was er gebraucht hat. Die Frage ist jetzt, und das schauen wir uns in der nächsten Zeile an, was bedeutet denn das Wort Abba? Und da machen wir einen kleinen Ausflug. Joachim Jeremias, ein Theologe, der hat dieses Wort erforscht, schon 1966. Und was er rausgekriegt hat, das ja, ist heute auch noch sehr spannend. Denn er hat rausgekriegt, dass dieses Wort Abba eine kindliche Lallform ist, so wie Papa. Und da denken wir an unsere Kinder und Enkelkinder, wenn die anfangen zu reden, das sind so die ersten Worte. Das meint das Wort Lallform. Und als ich das zum ersten Mal mitgekriegt habe,
hat mich das begeistert. Was für eine vertrauensvolle, nahe Anrede. Jesus spricht von seinem Vater im Himmel und sagt Papa. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal mitgekriegt habe, habe ich dann auch angefangen, zu Gott Papa zu sagen. Und die, die das nicht gewusst haben, warum, wieso, die fanden das bestimmt sehr, sehr sonderbar. Wieder so ein neuer Splin vom Volker. Wo hat der das her? Ja, der studiert irgendwas. Komisch, komisch, komisch. Und so habe ich das auch gepredigt. Vielleicht erinnert ihr euch auch. Aber jetzt hat man 1990 die Schriftrollen vom Toten Meer, die man schon viel früher gefunden hat, endlich auch erforscht. Und man hat rausgekriegt, dass das, was Joachim Jeremias gesagt hat, dass diese Redeweise einzigartig ist und dass es sie nur bei Jesus findet, sich nur bei Jesus findet, dass das gar nicht stimmt. Das haben auch schon andere vor Jesus und nach Jesus, Juden, zu Gott Abba gesagt. Das fand ich schade. Das hat so gut gepasst. Jesus ist der Erste, der das macht. Das hätte doch so genial gepasst. Wahrscheinlich passt es nicht ganz so genau, aber es macht auf der anderen Seite auch deutlich, dass Jesus ein echter Jude ist. Und er hat wie andere Juden zu seiner Zeit in dem Gott Israels den Vater erkannt, den Abba, den Papa, oder? Ja, und auch mit dieser kindlichen Lallform, das sieht man heute auch nicht mehr so. Sondern, und das zeigt uns die nächste Zeile auch, diese Form Abba, die will einfach unterstreichen, dass es ein ganz bestimmter Vater ist. Eine emphatische Redeweise ist das. Der Vater. So könnte man das übersetzen. Der Abba, Gott ist der Vater. Und das Sonderbare und auch Schöne ist, dass es genau diese Formulierung auch im Evangelium gibt, an der Stelle, wo Jesus im Garten Gethsemane betet. Da sagt er zuerst Abba. Der Evangelist Markus übersetzt das und er sagt, der Vater. Aber im Deutschen klingt das ganz holprig und deswegen sagt das keine Übersetzung. Aber es geht eigentlich darum, dass der Abba der Vater ist. Jesus beschenkt uns mit dieser Anrede. Und damit beschenkt er uns mit einer neuen Beziehung. Was bedeutet das denn jetzt für uns? Wir schauen uns die nächste Zeile an. Das bedeutet, in diesem Wort, der Vater, darf alles an Liebe und Freundlichkeit mitklingen, was Jesus vorgelebt hat. Dieser Vater ist kein Landesvater, kein Patriarch. Sein erstes Kennzeichen ist die Liebe. Manchmal rätselhaft, nicht immer verständnisbewirkend, geheimnisvoll. Wir werden eingeladen, uns als Kinder dieses Vaters zu sehen. Unser Vater. Und in der Matthäus-Version steht tatsächlich auch diese jüdisch geprägte, hebräisch geprägte Formulierung Vater unser. Weil im Hebräischen werden die Pronomina einfach hinten dran gehängt. Vater unser. Aber im Deutschen hängen wir nichts dran. Wir sagen nicht auf Deutsch Auto mein, sondern wir sagen mein Auto. Und deswegen gibt es tatsächlich die reformierte Kirche, die gesagt hat, wir sprechen Deutsch, wir beten im Vater unser lieber unser Vater. Alle anderen sagen Vater unser. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich die Version unser Vater auch irgendwie ein bisschen verständlicher finde. Wichtig ist aber, dass das Wort unser überhaupt auch auftaucht. Auch wenn es bei Lukas fehlt. Denn dieses Wort unser macht deutlich, dass wir zu einem Wir gehören. Du und ich. Wir beten gemeinsam. Das ist die Urform der Gebetsgemeinschaft, dieses eine Gebet. Andere Formen sind auch die freien Gebete. Jawohl, beide Formen haben ihr Recht und ihren Platz. Und Jesus öffnet uns die Tür zu seinem Abba. Der Vater Gott will uns alles schenken, was wir zu einem erfüllten Leben brauchen. Denn dieser Vater Gott ist selbst das Leben und die Lebensenergie. Dieser Vater sieht und hört uns und er spricht zu uns. Und sein Angesicht leuchtet über uns und er lächelt uns an. Er schaut freundlich in dein Leben hinein. All das darf mitklingen, wenn wir von Gott als dem Vater reden. Du bist eingeladen, im Angesicht des Vaters zu leben. Die Frage, die sich da stellt, ja, haben wir eine Beziehung zu diesem Vater? Viele haben eher eine Beziehung zu Gott, die von Angst und Druck geprägt ist. Und viele haben auch eine Beziehung zu ihm, die von Langeweile geprägt ist. Und bei anderen ist die Beziehung ganz eingeschlafen. Wie wichtig ist Gott für dich? Es geht um seine Liebe. Es geht darum, ein Zuhause bei ihm zu haben, eine Heimat. Wann triffst du dich mit ihm? Wann unterhaltet ihr euch? Ja, und dann ist da die nächste Zeile und noch eine Zeile bitte, das unser hatten wir gerade. Dann ist da bei Lukas ganz einfach die Anrede Vater. Und mir fällt ein, es gibt noch jemanden, der es noch anders gesagt hat, Martin Buber. Der hat von Gott einfach nur von Du gesprochen und hat dann alle Buchstaben groß geschrieben, Du. Ja, man kann Gott einfach mit Du anreden. Ich muss nicht die Hände falten, die Augen schließen und Gott mit einem Titel anreden. Unser Vater. Ich kann, weil er bereits neben mir ist, bei mir ist, ihn einfach ansprechen. Hör mal, du, das darf ich. Und dann ein letztes. In der Matthäuszeile steht als erstes Vater unser, wenn man das ganz wörtlich nimmt, und am Schluss in den Himmeln. Im Hebräischen gibt es das Wort Himmel im Plural, weil man sich tatsächlich vorstellt, dass der Himmel viele Himmelsstockwerke hat. Im Deutschen gibt es das Wort Himmel nicht im Plural. Das gibt es nicht. Deswegen sprechen wir nur vom Himmel. Aber die Frage ist ja, was sagen wir damit? Sagen wir damit, wie weit weg er ist, nämlich oben im Himmel? Ich habe gemerkt, dass diese Redewendung mit dem Himmel für mich so hineingeflossen ist in die Formulierung himmlischer Vater. Bei dir auch, Thomas. Wenn ich bete, dann ziehe ich das Himmel einfach nach vorne, mache ein Adjektiv draus und sage himmlischer Vater. Aber was heißt das himmlisch? Ja, für mich heißt es, dass er eben dieser liebevolle Vater ist, der sich mir zuwendet. Aber für die Juden ist dieser Akzent des Himmels noch ein anderer. Sie betonen damit nicht die Weite, wie weit weg er ist, sondern mit dem Wort Himmel betonen sie, dass er da ist. Er ist da, überall. Und das ist die letzte Zeile. Wir könnten das Wort Himmel übersetzen und sagen, unser Vater, der du bei uns bist. Denken wir beim Himmel nicht über den blauen, an den blauen strahlenden Himmel über uns, so weit weg, sondern denken wir beim Wort Himmel direkt daran, er ist bei uns. Amen.